Ja, guten Morgen auch meinerseits. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich fand die Kindergeschichte so wunderbar, auch alle Lieder, ja. Aber wir merken, wie wir Menschen gierig sind auf das Materielle, ja. Ja, der hat und ich habe nicht. Ja, und dann, ja, ist nie genug. Und eigentlich im Geistlichen sind sie oft arme Bettler und geben uns genügend, was, wir sind schnell zufrieden und geben uns genügend, ja, der Herr hat uns gerettet und ja, wenn ich dann im Himmel komme, ist auch gut. Das sind andere Segnungen, die Gott uns bereit hat. Wie reich er uns beschenkt hat, ist uns irgendwie gar nicht so bewusst oder auch nicht so wichtig. Ja, und es ist interessant, dass wir aus der Geschichte rauskommen, dass ja, man so gierig ist, ja, und dann scheut man gar nicht beim Vater, ja, da kann man ihn automatisch, ja, die Hand, zack. Und dann sehen wir, was daraus kommt. Nun, das ist heute auch nicht unbedingt mein Thema, aber doch den reichen Segen, den Reichtum, den wir in Christus haben, der ist in dem Epheserbrief so präsent, so deutlich beschrieben, so deutlich weitergegeben. Und wenn wir die zwei Sonntage Gottesdienste betrachten, so war es interessant, wie Gott uns geführt hat. Ja, im ersten Gottesdienst, eins davor, nicht letzten Sonntag, sondern davor, hat Dennis uns aus Epheser 1 gelesen und nahegebracht, wie reich wir in Gott beschenkt sind. Jeder Einzelne, wie reich er beschenkt ist. Wir sind erwählt, wir sind erlöst, wir sind versiegelt, wir sind Erbe. Und das alles wozu? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Es waren vier Fragen und die letzte Frage, wozu das alles? Wozu ist Jesus gekommen und wozu hat er uns beschenkt und wozu gibt er es uns, um Gott zu loben? Und dazu kommen wir noch später. Und letzten Sonntag, was hatten wir da? Ein jeder hat einen Premium-Status, so hat er das genannt. Ja, und scheinbar lässt Gott die 99 stehen und läuft den einen, sucht den einen und läuft ihm nach und will, dass der eine sich rettet und bemüht sich um den anderen. Aber wir haben festgestellt, jeder Christ, jeder Gläubige hat einen Premium-Status bei Gott. Jeder ist Gott wichtig. Und heute ist die Gemeinde Christus im Zentrum. Die Gemeinde Gottes ist überaus wichtig. Und wir sind ja in Epheser, sind wir im Kapitel 3 angekommen. Ich predige da offen zu über diesen Text. Die letzte Predigt war zu Weihnachten. Und da ging es um ein Geheimnis, das wir in Christus haben. Das Geheimnis, das verborgen war, jetzt offenbart wurde. Und wir sehen in dem Epheserbrief, wie Paulus es schreibt, und sagt, wie reich wir beschenkt sind. Erstmal das, im ersten Kapitel, wie ich schon gesagt, wie wir es letzten Sonntag gehört haben. Dann kommt er zu der Gemeinde. Da kommt er zu und staunt über die Gemeinde, wie Mitglieder aus allen Nationen, wie Menschen aus allen Nationen gerettet werden und hineingefügt werden. Und dann bilden die eine Einheit. Und dann staunt er über diese Einheit und das sagt vieles hier, was ich alle nicht alles lesen kann und euch sagen kann, aber wirklich, die ersten zwei Kapitel sind voll über Gott, wie Gott uns gesegnet hat, wie Gott es geführt hat, wie Gott es gewollt hat und uns aus Gnade gerettet hat. Das ist der Mittelpunkt in Kapitel 2. Aus Gnade sind wir gerettet, nur das nicht aus euch. Gottes Gabe ist das, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und dann spricht er von der Einheit, von der Versöhnung in Christus, dass wir beide versöhnt sind. Das war unvorstellbar und oft ist es für uns auch unverständlich. Na gut, wir sind ja in einer christlichen Familie aufgewachsen, wir gehören irgendwie dazu, aber die anderen sind Fremde. Nein, so ist das nicht. Wir sind alle auserwählt und jeder, der glaubt, darf zu ihm kommen und er wird ein Kind Gottes, er wird versöhnt mit Gott und diese Versöhnung ist für Paulus so wichtig, dass die Menschen mit Gott versöhnt werden können, nach diesem, dass Jesus gestorben, auferstanden ist. Und diese Versöhnung war dem Menschen nicht möglich. Gott und der Mensch war getrennt nach dem Sündenfall. Und jetzt ist die Versöhnung da und wir sind nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und der Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Merken wir, welcher Reichtum. Und hier sollen wir schöpfen und genießen und fast gesagt klauen. Ja, hier sollen wir begierig sein nach der vernünftigen Milch. Ja? Und dann will er für die Mitglieder, für die Gemeinde beten. Ja, er fängt an, das Gebet an. In Epheser 3 fängt er das Gebet an. Aber diese überwältigende Erkenntnis der Gemeinde, diesen Status der Gemeinde, und den will ich, dass ihr heute den, nach der Predigt schätzt, dass ihr die Gemeinde schätzt, dass die Gemeinde für euch, für uns wichtig ist. Welchen Stellenwert die Gemeinde hat. Ja, wir haben gemerkt, dass wir reich beschenkt sind, dass Jesus keinem im Stich lassen will. Er geht jeden Nacht. Und jetzt ist diese Einheit zustande gekommen. Und jetzt geht es um diese Einheit. Und Apostel Paulus macht hier einen Einschub. Und diesen Einschub haben wir schon betrachtet. Die ersten 7 Verse. Dann ging das um dieses Geheimnis, das verborgen war und jetzt offenbart wurde. Und was war der Kern dieses Geheimnisses? Der Kern ist in Vers 6, dass nämlich die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus sind durch das Evangelium. Ja, und das war Paulus so wichtig. Und das muss auch, dass wir Miterben sind und zu seinem Leib gehören und Mitgenossen sind. Und jetzt geht es in den Versen 8 bis 13 mehr um den Inhalt. Und diesen Vers wollen wir heute, diese Verse wollen wir heute betrachten. Und ich lese die aus der Luther-Übersetzung 86, Vers 8 bis 13. Mir, dem Allergeringsten aller Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unerforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde, dessen ewigen Vorsatz hat Gott ausgeführt in Christus Jesus, unserem Herrn, durch den wir Freimut und Zugang haben in aller Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch erleide, die für euch eine Ehre sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft geben, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden, durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euer Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Oh, das war jetzt eine Zugabe. Das war jetzt nicht zu meinem Text heute, aber das ist in der Zukunft. Darum bittet Paulus und darum ist es ihm so wichtig, es den Epheser vor Auge zu malen und zu erklären und zu erleuchten. Wie gesagt, wir sind in Christus reich beschenkt. Jemand hat gesagt, wir sind Milliardäre. Da kann man von Millionären gar nicht sprechen, wir sind Milliardäre. Und jeder Reichtum auf dieser Erde ist gar nicht im Vergleich zu unserem Reichtum, die wir in Christus haben. Und so fängt er hier an und schreibt in den ersten Versen. Ja, mein Thema heißt, ich habe so ein bisschen überlegt, wie kannst du auf den Punkt dieses Thema nennen? Und wir haben so 2 Möglichkeiten. Ihr könnt da oben wählen, das ist auch nicht entscheidend. Reich beschenkt durch die Einheit der Gemeinde. Wir sind reich beschenkt auch durch die Einheit der Gemeinde. Wir sind von Gott reich beschenkt als einzelne Christen. Aber wir sind noch mehr, würde ich sagen, beschenkt durch die Einheit in der Gemeinde. Wenn wir diese Einheit leben, werden wir reich beschenkt. Und wir gehen nicht dahin wie Christen, die ja, treu sind und keine Einziehungskraft haben. Wir sind reich beschenkt. Oder auch Gott wird verherrlicht durch die Einheit der Gemeinde. Letztendlich geht es um Gott in Epheserbrief. Er schreibt immer wieder zu einer Gemeinde, aber letztendlich geht es um Gott, der verherrlicht werden soll. Und deswegen ist es auch wichtig zu betonen, wenn wir diese Einheit leben, wird Gott verherrlicht. Deswegen mein Thema, Gott wird verherrlicht durch die Einheit der Gemeinden. Und jetzt zu den ersten Versen. Wenn wir den Vers 8 nehmen, dann geht es hier um eine klare Sicht. Die Menschen oder wir auch Christen, wir brauchen eine klare Sicht, um wirklich diesen Reichtum zu leben und zu haben und zu genießen. Es bedarf eine klare Sicht. Und so erklärt das in Versen 8 und 9 und in der Neuen Genfer Übersetzung heißt das ein bisschen anders und ich lese das und dann ziehen wir daraus ein paar Gedanken. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkündigen, was für ein unermesslicher großer Reichtum uns in der Person von Jesus Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen darüber zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor allen Zeit gefasst hat. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Ja, hier spricht er von dem Geheimnis, das verborgen war in Gott und dass er den Auftrag bekommen hat, den Menschen die Augen zu öffnen für diesen Plan Gottes. Und von der erleuchtenden Augen sprach er schon in Kapitel 1, Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welchen Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Helligkeit seines Erbes für die Heiligen ist, wie reich seine Erbe für die Heiligen ist. Und dafür brauchen wir eine klare Sicht, es zu verstehen. Und interessant, wie Paulus hier anfängt. Er sagt, mir, dem Allergeringsten. Paulus wirklich? Wenn wir Paulus Briefe lesen und wie er begabt ist und wie er sich Gott hingegeben hat. Ich sagte, ich bin ein Knecht Christi. Und ein Knecht Christi bedeutet, ich tue das, was mein Herr will. Und ein Diener. Und dann sagt er, ich bin ein Diener Christi. Ein Knecht und ein Diener Christi. Ein Diener ist bemüht, den Dienst für den Herrn von ganzem Herzen zu tun. Ein hingegebener Diener gibt sich ganz hin für seinen Herrn, für das Wohl seines Herrn. Und so ist Paulus hier ein Diener und er ist ein gelehrter Mann. Und er bezeichnet hier sich als Allergeringsten. Hier ist eine Steigerung, ja? Gering, Geringste und Allergeringste. Ja? In 1. Korinther sagt er, ich bin der Geringste unter den Aposteln und bin nicht wert, einen Apostel zu nennen, weil ich die Gemeinde verfolgt habe. Und hier sagt er, ich bin der Allergeringste unter allen Heiligen. Interessant, dass Paulus hier sich so darstellt und sich nicht wert achtet. Und hier ist eine gewisse Demut, aber auch Mut zu sagen, dass er ein geringer Apostel ist. Und wir wissen, dass Paulus erstmal Saulus hieß. Und nach der Bekehrung heißt er Paulus. Und Paulus bedeutet der Kleine, der Geringe. Und dieses Geringe lebte er hundertprozentig aus. Und interessant sagt er, das, was ich da verkündige, ich verkündige die größte Botschaft, die überhaupt da ist. Die Botschaft des Evangeliums, dass der Herr der Retter ist, dass er der Messias ist und dass er die Einheit, dass er das Haupt und wir sein Leib sind. Diese Botschaft verkündet er und deshalb leidet er auch. Wisst ihr, wenn er die Einheit der Gemeinde nicht gepredigt hätte, dann hätte die Juden gesagt, ja gut, lass die paar Leute sich da bekehren, ist nicht schlimm. Nicht? Aber weil er diese Einheit gepredigt hat, weil er gesagt hat, jetzt zählt nicht mehr Jude oder Grieche oder noch jemand, sondern allein Christus in dem Herrn, das ist wichtig. Und diese Einheit hat er gepredigt und die hat ihm die Leiden vorbereitet und deswegen hat er gelitten. Aber er sagt, ich bin beauftragt und ich will es tun und ich brenne dafür, ich muss es tun. Und er hat sich ganz hingegeben. Und das Zweite ist, er sagt, das kommt nicht von mir. Das ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Und darüber hat er schon in Kapitel 2 gesprochen und 1. Das ist eine Gnade, ist ein Geschenk Gottes. Und das ist nicht mein Werk, sondern Gott wirkt in mir. Und Gott sagt, er sagt auch, ich bin schwach, aber Gott ist in den Schwachen mächtig, lesen wir in Korinther. Und das war sein Motto, den Herrn zu verherrlichen. Diese Botschaft für den Herrn zu tun und diesen Reichtum, den wir in Christus haben, den Menschen nahe zu bringen, diese Einheit der Gemeinde, diese Einheit mit Christus nahe zu bringen, zu erklären. Und wisst ihr, es, dieser Reichtum in Christus besteht nicht nur in der Rettung, sondern auch das Leben in der Gemeinde, in diesem Leib. Das ist der Reichtum. Natürlich ist es die Rettung, ein Reichtum zu haben, gerettet zu sein, ein Vorrecht. Und, aber das Leben in der Gemeinde, in dieser Einheit, ist dieser Reichtum. Wir sind vereint mit dem Herrn, aber auch mit vielen Geschwistern. Wir sind eine Einheit. Und diese Einheit heißt zu leben. Und dieser Plan hat Gott gefasst. Wann? Oft denken wir, ja, Gott hat die Welt geschaffen. Wunderbar. Er sagt doch, es ist alles gut. Und jetzt passiert der Unfall. Jetzt passiert der Unfall, der Sündenfall. Und jetzt ist Gott dabei, es irgendwie zu pflücken und daraus was das Beste zu tun. So ist das nicht. Gott hat die Gemeinde vor Beginn vor der Erschaffung der Welt geplant. Und Herr wusste, dass der Mensch in Sünde fällt und hat diesen Plan vor der Erschaffung der Welt, bevor Gott die Welt geschaffen, war die Gemeinde geplant und diese Einheit war geplant. Nur den Menschen und den Mächten im Himmel war das verborgen. Dann ist geschrieben, verborgen in Gott. Und dieses offenbart Gott den Menschen, das wurde immer offenbart. Und deswegen unterbricht er sein Gebet. Ja, wir haben gelesen in Vers 14, da betet er, was er beten wollte. Aber dieser Einschub, der ist so wichtig auch für uns heute. Dank Paulus, dass er diesen Einschub gemacht hat, leben wir in Einheit und die Gemeinde, und die Gemeinde existiert. Und wir sind reich beschenkt durch Christus, durch sein Leib, durch dem, dass wir die Gemeinde leben. In Römer steht das auch nochmal deutlich beschrieben, dieser Reichtum, Römer 11, Vers 33, den wollte ich auch noch lesen aus Luther. Römer 11, Vers 33, da staunt Paulus auch über diesen Reichtum und über diese Fülle. Oh, welche eine Tiefe, Römer 11, 33, des Reichtums, beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Und hier preist Gott seine Weisheit und seine Herrlichkeit. Und seine Wege sind unergründlich. Und dieser Reichtum besteht noch darin, dass wir einen Anteil bekommen an göttlicher Natur. Und dass wir den verderblichen Begierden dieser Welt absagen können. Ja? Dieser Reichtum dieser Welt ist nicht wichtig. Den brauchen wir, aber der ist nicht wichtig. Sondern, dass wir von Gott einen Anteil bekommen. Und jetzt dürfen wir Gottes Kinder heißen. Das ist ein Privileg, Gottes Kinder zu sein und zu seinem Leib gehören. Wir sind hineingefügt und wir werden erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und wir bilden eine Einheit, die Gott verherrlicht. Und dieses bringt Gott den Epheser. Er macht das ihm deutlich oder stellt ihn so krass dar. Das ist das, wofür wir Gott loben und preisen können. Und dann in Verse 10 und 11 erklärt Paulus nochmal die Weisheit Gottes und wie sie sichtbar wird. Und jetzt kommt, und wird spannend, ich glaube, es war bis jetzt spannend, aber jetzt wird es noch spannend. Ich las die Verse und dachte, wie weit kann Paulus noch steigern? Nicht? Und das hier, meine Überschrift, es läuft so, wie Gott es will. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und die Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hat Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und diesen Vorhaben hat er durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt. Jetzt ist das Wirklichkeit geworden. Und er sagt hier, es war den Mächten und Gewalten der unsichtbaren Welt verborgen. Wir wissen nicht genau, welche Gewalt und Mächte hier gemeint sind. Aber es sind die Engel, so sind alle Erklärungen sich einig, das sind die Engel. Es sind die gefahrenen Engel, aber auch die gute Engel, die dem Herrn treu geblieben sind, die einen Dienst tun an uns Christen. Und jetzt beobachten sie Gottes Werk und die beobachten was? Die beobachten die Gemeinde. Wie lebt diese Gemeinde? Was ist da passiert? Das wird interessant. Ja, für die Mächten wird das interessant. Ja, die haben gesehen, ja, Gott hat alles wunderbar geschaffen. Und jetzt hat der Teufel scheinbar einen Sieg getragen. Der Mensch ist in Sünde gefallen und ist von Gott getrennt. Und jetzt ist die Trennung da. Nun, da gibt es das Volk Gottes, das Gott führt und bei dem Gott wohnt. Aber dieses Volk ist ungehorsam. Fällt oft in Sünde, lehnt Gott ab, hat Götzendiener. Und die anderen Nationen sind sowieso den Götzendiener verfallen. Und die merken, die werden wahrscheinlich bald triumphieren. Aber Gott, was macht Gott? Gott nimmt das Beste vom Himmel und rettet das Schlechteste und macht einen Triumph daraus. Er bildet ein Leib. Und das, haben wir gelesen, wird den Mächten offenbart und dass sie Gott verherrlichen dadurch. Durch die Einheit wird Gott verherrlicht und wird die mannigfaltige Weisheit offenbart. Welche Gedanken Gott mit seiner Schöpfung hat. Es wird hier offenbart und die auf einmal verstehen die. Weil es war, Paulus sagt ganz deutlich, verborgen auch den alten testamentlichen Gläubigen, auch den Mächten, auch den Engeln war es verborgen. Und jetzt auf einmal, wow, da entsteht eine Gemeinde, da steht eine Einheit von den erlösten Menschen. Und jetzt verstehen sie. Und wisst ihr, und dieser Gedanke überwältigt mich. Gott wird jetzt mehr verherrlicht, wenn er den Sündenfall nicht zugelassen, gestattet hätte. Es ist, dass Gott jetzt die Ehre gebracht wird. Und er bekommt mehr Ehre, als wenn es alles gut wäre und die Schöpfung weitergegangen wäre. Jetzt haben wir einen Retter, der das Schlechteste gerettet hat. Und durch diese Menschen wird er verherrlicht. Und was haben wir jetzt? wir haben eine Hoffnung auf das ewige Leben. Wir leben hier und wir merken, das ist alles vergänglich, aber wir haben eine Sicherheit, dass wir, und wenn wir sterben, wie auch jetzt Johann Kanke, er musste sterben, aber er ist mit dem Herrn und wir werden auch bei dem Herrn sein. Und wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Und uns erwartet, wisst ihr, was uns erwartet? Ein Erbe und ein neuer Himmel und eine neue Erde, auf der die Gerechtigkeit wohnt. Das ist unsere Zukunft. Und deshalb sollen wir die Gemeinde schätzen und die Einheit in der Gemeinde schätzen und den jeden einzelnen Gläubigen. Oft denken wir, wie wird Gott verherrlicht? Durch uns schwache Menschen. Ich habe meine Marken und jeder andere hat auch Marken. Und dann sagt, wie geht das? Aber Gott formt uns, gestaltet uns und wir dürfen Gott verherrlichen durch unsere Einheit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Gemeinde schätzen, dass wir über die Gemeinde nicht schlecht sprechen und dass wir die Versammlung, die Gemeinschaft nicht verlassen. Ja? Oft denken wir uns und sagen, ja Gott, wir haben ein Livestream. Heute habe ich keine Lust. Liebe Gemeinde, gerade wenn wir zusammenkommen, aber auch so, aber wenn wir zusammenkommen, schaut Gott auf uns zu, schauen die Mächten und sagen, wow, jetzt wird sichtbar, was Gott gemacht hat und diese Gemeinde, alles wird vergehen und alle Königreiche und wie wir alle da gewesen sind und sein werden, die vergehen. Die Gemeinde besteht, die Gemeinde wird bestehen. Und das haben wir aus dem Wort Gottes. Und deswegen hält die Gemeinde. Aber wichtig ist, dass wir bewusst die Gemeinde leben. Dass wir bewusst für den Herrn leben, als Einzelner, aber auch als ganze Gemeinde. Und das war mir so wichtig, dass wir, weil wir die Gemeinde, die Einheit der Gemeinde leben und schätzen, Gott verherrlicht wird. Wilhelm Donner hat mal gesagt, dass, wenn wir das Ganze betrachten, Gott ist der Lehrer, das Universum ist der Klassenraum, die Engelwesen sind die Schüler und das Thema heißt die mannigfaltige Weisheit Gottes. Ja. Und die mannigfaltige Weisheit Gottes wird durch die Gemeinde sichtbar. Welchen Wert wir dürfen Gott verherrlichen. Entschuldigung, die wollte ich gar nicht fangen. Okay, wir gehen weiter. Und was passiert jetzt? Dadurch, dass Gott verherrlicht wird und wir bewusst unser geistlicher Reichtum leben und schätzen. Wir sind wirklich reich beschenkt. Und jetzt lesen wir das, Jesus Christus genug. Jesus Christus ist der Zugang zum Vater. Und jetzt dürfen wir, Verse 12 und 13 betrachten. Und hier steht geschrieben, durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen Zuversicht und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Und jetzt sagt er, liebe Geschwister, liebe einzelne Geschwister, jetzt haben wir Zutritt zum Vater. Wisst ihr, als Jesus gekreuzigt wurde und am Kreuz war, zerriss der Vorhang im Tempel. Ja? Und das ist ein Zeichen, dass wir alle Menschen den freien Zutritt zu Gott haben. Früher war es das Heiligtum und im Hebräer steht deutlich geschrieben, dass wir nur in das Heiligtum durfte ein Mensch jetzt einmal im Jahr kommen, der Hohepriester und nur der Hohepriester. Jetzt dürfen wir Gläubige zu ihm kommen, uns ihm nahen mit Zuversicht und Freimut. Was bedeutet Freimut? Freimut bedeutet Mut zum Reden. Wisst ihr, wenn es uns schlecht geht, dann sprechen wir nicht viel. Wenn ich nach Hause komme, meine Frau nicht viel spricht, dann weiß ich, es geht nicht gut. Ja, und hier ist uns geht auch oft nicht gut. Und dann sind wir nicht bereit, mit Gott zu sprechen. Aber wir dürfen Mut haben, Freimut, mit Gott zu reden. Weil der Vorgang ist zerrissen und der Zugang ist offen. Wir dürfen, und wir müssen, dürfen uns nicht enttäuschen, wie es in der Welt läuft. Es ist wirklich traurig, wie es läuft. Kriege werden geführt, es wird gemordet. Und wir denken, es ist alles außer Kontrolle geraten. Und wie soll es weitergehen? Und so war es damals, die Geschwister waren traurig. Paulus ist dauernd im Gefängnis. Er hat uns die frohe Botschaft gebracht. Und jetzt wird er als Gefangener geführt. Und sie waren auf dem Weg, sich entmutigt zu lassen. Sie waren entmutigt und traurig. Und er sagt, ihr müsst nicht traurig sein. Das, was ich leide, ist eure Ehre. Weil ich leide, weil ich die Wahrheit gesagt habe. Weil ich diese Einheit predige. Deshalb leide ich. Und es ist für euch eine Ehre, weil dadurch Gott verherrlicht wird. Und das ist sein Ziel, dass Gott verherrlicht wird. Ob er im Gefängnis ist, ob er frei ist, er verkündigt diese frohe Botschaft. Er verkündigt die Einheit. Und deshalb sollen wir mutig zu Gott kommen. In unseren Nöten und unseren Bedürfnissen dürfen wir zu Gott kommen. Und er trägt uns. Das ist auch noch ein Reichtum. Gott verlässt uns nicht. Er hat versprochen, bei ihm zu sein bis an der Weltende. Und er trägt uns und er wird uns durchtragen. Und deswegen hat er auch die Epheser ermutigt und sie getröstet, weil Gott dadurch verherrlicht wird. Und auch die Mächte im Himmel werden Gott preisen oder sehen die mannigfaltige Weisheit Gottes. So kommen wir zum Schluss und lasst uns von euch uns ermutigen, bewusst die Gemeinde, die Einheit der Gemeinde leben. Bewusst einen anderen höher schätzen als sich selbst und bewusst diese Einheit in Christus und mit Geschwistern zu schätzen und zu leben. Und der Herr segne uns im Nachdenken. Amen.